Liebe Geschwister, wir machen jetzt wieder weiter im Kolosserbrief, nachdem wir jetzt 3 Wochen unterbrochen hatten und über die Auferstehung nachdenken durften. Und das hat uns ja hoffentlich auch wirklich emporgehoben. Heute geht es wieder zurück in die irdischen Niederungen. Ganz, ganz was Praktisches. Es geht um in Kolosser 3, Kapitel 3, Vers 22 bis Kapitel 4, Vers 1, das sind nur 6 Verse. Das ist eigentlich die Fortsetzung von dem, was ich vor 4 Wochen angefangen habe. Und ich habe gesagt, ich schaffe es nicht, auch noch über die geordneten Beziehungen im Berufsleben zu reden. Ein kurzer Rückblick. Ihr erinnert euch vielleicht, die da waren vor 4 Wochen, es ging damals um die Ordnung in der Familie und ich habe ein paar Schlagzeilen von damals jetzt nochmal zur Wiederholung hier aufgelistet. Ordnung macht das Leben einfacher. Ich will jetzt nicht viel darauf eingehen, aber es gibt viele praktische, geistliche und auch biblische Gründe, Ordnung zu halten. Ordnung macht unser Leben einfach. Und es geht jetzt nicht nur um Ordnung, sondern auch um Unterordnung, um Hierarchien. Und Hierarchien sind in der Welt im biologischen Sinn, im sozialen Sinn Tatsache. Sie sind normal. Es geht nicht ohne Hierarchien, ohne Ordnungen mit Abstufungen, mit oben und unten und so weiter. Es stellt sich nur die Frage, welche Prinzipien herrschen in unseren Ordnungen? Das Prinzip in der Biologie, in der Natur ist, großer Fisch frisst kleinen Fisch. Ist das die Hierarchie, wie wir sie in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde auch haben wollen? Es geht immer um die Prinzipien der Ordnung und das werden wir auch heute brauchen, diesen Gedanken. Und noch ein wichtiger Vorgedanke oder Vorbemerkung, Unterordnung im biblischen Sinn betrifft alle. Wir werden das noch sehen. Jeder Mensch muss sich Gott unterordnen. Und wir müssen uns auch einander unterordnen. Wir haben das vor 4 Wochen auch gesehen, dass die Unterordnung der Frau nicht geht ohne die Unterordnung des Mannes. Es ist eine gegenseitige Beziehungsfrage. Unterordnungen. Biblische Unterordnung ist nicht etwas Erzwungenes, sondern es funktioniert nur auf Basis einer vertrauensvollen Beziehung. Ja, da könnte man noch viel drüber nachdenken, das war sozusagen der kurze Rückblick auf das letzte Thema und wir brauchen das aber heute, damit wir da wieder hineinfinden, weil es geht, das ist ja der gleiche Zusammenhang, in dem Paulus das schreibt. Paulus hat den Brief an eine Gemeinde in Kleinasien geschrieben, hauptsächlich wahrscheinlich Heidenchristen, aber es gilt auch uns heute. Und so lese ich jetzt mal vor. Und ihr werdet gleich merken, das kann doch nicht für uns auch gelten, oder? Ihr Sklaven, gehorcht in allem um Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr vor ihm kommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Denn auch der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unparteiischer Richter. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Das ist unser Text. Und das Erste, was mir gleich aufstoßt und hoffentlich euch auch, hier steht Sklaven. Und ich habe nachgeschaut, alle neuen Übersetzungen schreiben auch Sklaven. Es hat keiner gewagt, das zu übertragen und einfach ihr Knechte, ich bin schon ein bisschen abgeschwächt, oder ihr Diener oder ihr Dienstnehmer zu sagen. Nein, es steht hier ihr Sklaven. Und deshalb muss ich ein paar Gedanken über Sklaven sagen. Sklaven waren im Alten Testament vom Anfang an nicht, würde ich sagen, weil im Paradies hat es keine Sklaven gegeben. Da hat es auch keine Empfiehlehe gegeben. Das ist alles später gekommen. Aber im Alten Testament später dann gab es Knechte und Mägde. Wir sehen ja schon beim Abraham, er hatte einen der ist aus Damaskus gekommen, er war also nicht aus dem eigenen Land, sondern es war ein Fremder und sie hatten noch die Hagar, eine Magd, eine Sklavin, die ist auch nicht aus dem Volk Abrahams gewesen. Man hat damals Fremde als Sklaven gehalten und Israel ist es später dann selbst so gegangen, dass es versklavt worden ist. Das ganze Volk sind als Sklaven in Ägypten gehalten worden und sie mussten dort Frondienst tun und es war keine freiwillige Sache, sie waren unfrei, sie waren unterjocht, verknechtet. Und als Gott sie dann befreit hat, hat er ihnen ein Gesetz gegeben und dieses Gesetz ist auch so geschrieben, dass Sklaven, die damals eine Realität waren, geschützt waren. Es war nicht so, dass jeder Sklave behandelt und misshandelt werden konnte. Es hat auch im Alten Testament, obwohl es Sklaventum gab, Schutz für Sklaven gegeben. Zum Beispiel durften die Sklaven am Sabbat ruhen oder sie mussten ruhen, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Aber auch die Sklaven durften am Gottesdienst teilnehmen und es ging sogar so weit gegangen, dass Sklaven auch beschnitten werden konnten, also auch sich dem religiösen System anpassen sollten, mussten, konnten und dass sie dann auch in die Gemeinschaft aufgenommen wurden, obwohl sie Leibeigene waren. Nicht? Das war damals Stand der Dinge, es war so. Es gab dann noch ein paar Sonderstellungen, nämlich die hebräischen Sklaven, Leute, die sich, weil sie sich verschuldet hatten, in dem Frondienst verkauft haben. Also sie mussten ihre Schulden abdienen, aber nach 7 Jahren wurden sie freigelassen. Also ich will damit zeigen, im Alten Testament, im Volk Israel, gibt es Sklaven mit Einschränkungen. Und die wichtigste Einschränkung, finde ich, steht im 5. Mose 15, Vers 15. Bedenke, dass auch du Knecht, Sklave warst in Ägypten. Bedenke das. Auch du warst ein Sklave. Und das war die, so sollten sich das Volk Israel gegenüber Sklaven verhalten. Im Neuen Testament, zur Zeit, als dieser Brief geschrieben worden ist und auch zur Zeit Jesu, hat es ebenfalls noch Sklaven gegeben. Es war ganz normal im Römischen Reich, dass es Sklaven gab. Die Sklaven waren zum Teil auch sogar für gehobene Aufgaben in den Familien eingesetzt. Vielfach waren Lehrer Sklaven, Privatlehrer Sklaven für die Familien. Und Paulus schreibt an Philemon, das ist der Brief, der zugleich mit dem Kolosserbrief geschrieben worden ist, schreibt er, dass er den Onesimus, einen entlaufenen Sklaven, der gläubig geworden ist, wieder zu seinem Herrn Philemon zurückschickt und er bittet ihn, ihn als Bruder aufzunehmen. Aber er wird trotzdem zu seinem Herrn zurückgeschickt. Paulus schreibt auch, dass es möglich war, dass Sklaven sich frei werden konnten. Im Korintherbrief schreibt der 1. Korintherbrief, sie sollen das nützen, die Chance. Aber es war nicht ihr erstes Bestreben, jetzt die Sklaverei hinter sich zu lassen, sondern sie sollten Gott dienen. Das werden wir dann später nochmal sehen. Und die zentrale Aussage in den Paulusbriefen meines Erachtens zum Sklaventum ist, da ist nicht Sklave noch Freier, alle sind einer in Christus Jesus. Es ist also egal, ob du Freier oder Sklave bist, alle sind eins in Christus. Es gibt eine neue Identität in Jesus. Und das war damals etwas Revolutionäres. Da wurden diese Unterschiede, diese Hierarchien, diese gewaltigen Stufen zwischen den Menschen abgebaut. Und ich möchte einen Satz dazu sagen, den ich irgendwo gelesen habe oder der mir irgendwie gekommen ist. Jeder Christ ist ein von der Schuld befreiter Mensch und gleichzeitig aber ein Sklave des Herrn. Und das werden wir sehen. Und darum ist gut, dass das Wort Sklave auch dort steht, weil es geht auch um uns, die wir eine gewisse Rolle vor Gott haben. Und darauf werden wir später noch kommen. Viel später. Das ist unglaublich. Ich hab mich da ein bisschen beschäftigt damit, wurde die Sklaverei abgeschafft. Und es ist gut so, dass es die heute, zumindest bei uns, nicht mehr gibt, offiziell. Im 17. Jahrhundert erst gab es die Bewegung in England, Abolition. Man hat gegen die Sklaverei auch aus christlichen Gründen Stellung genommen. Da war zum Beispiel der John Wesley, Gründer der Methodistenkirche, der hat ganz klar Sklaverei abgelehnt. William Wilberforce, ein evangelikaler Abgeordneter, hat sich dafür eingesetzt. Und ihr kennt es vielleicht nicht, den John Newton, aber ihr kennt sein Lied, Amazing Grace. Auch Anfang des 1800 irgendwas geschrieben, ja, also Anfang des 18. Jahrhunderts, und er war Sklavenhändler, er war Kapitän eines Sklavenschiffs und hat die Sklaven aus Afrika in die Karibik geführt und hat ein ganz wildes Leben geführt, und er hat durch eine Bekehrung, durch eine Begegnung mit Jesus erkannt, erstens, dass er ein Sünder ist, drum Amazing Grace, welche Gnade hat mich gerettet. Und er hat auch erkannt, dass Sklaverei etwas, eine Sünde ist, und dass er die hat er dann öffentlich bekämpft und war einer der Mitstreiter dieser Bewegung. Es hat lange gedauert, ich habe hier nur ein paar Jahreszahlen. In Österreich 1812 ist Leibeigenschaft abgeschafft worden. Das ist noch nicht so lang her, wie man denkt. Ne? In Frankreich 48, beim großen Revolutionsjahr. USA hat es einen Krieg gegeben, deshalb zwischen Norden und Süden. 1863. Saudi-Arabien, wenn überhaupt 1962. Und bedenkt bitte, dass heute in der ganzen Welt unendlich viele Menschen in Zwangsarbeit und in Sklaverei leben. Bedenkt das auch, wenn wir unseren Konsum betrachten. Ja? Also wenn du heute, ich sage jetzt was Provokantes, aber wenn du heute ein billiges chinesisches Elektroauto kaufst, dann ist nicht gesagt, dass das nicht von nicht bezahlten Sklaven gebaut worden ist. Weil, und das weiß ich aus Quellen, die eine Verwandte von der Irmgard ist nämlich Diplomatin in China gewesen, und die weiß das, wo diese Autos hergestellt werden. Das bedenken wir nicht bei den billigen Sachen, die wir importieren. Aber wir verlassen jetzt das Thema, das ist jetzt ein sozialpolitisches Thema, ein weltpolitisches, und wir kommen zu dem, was uns persönlich am wichtigsten betrifft. Dieser Text ist meines Erachtens genauso auch für Arbeitnehmer und Arbeitgeber geeignet. Wir dürfen das übertragen. Ja? Wir dürfen auch statt Sklaven Arbeitnehmer und statt Herren Arbeitgeber einsetzen. Die ersten drei Verse, 22 bis 24, richten sich an die Arbeitnehmer. Dann gibt es einen Vers dazwischen, meines Erachtens gilt der für beide Seiten. Da geht es um Lohn. Und dann gibt es den Vers an die Herren, an die Arbeitgeber. Und ich möchte mit denen beginnen, weil sonst geht es mir so wie bei den Vätern beim letzten Mal, dass ich keine Zeit mehr habe. Und das wäre, also es geht an das erste Kapitel 4, Vers 1 steht: Ihr Herren, geht recht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Die Elberfelder Übersetzung schreibt dort: Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist. Na, das ist ein bisschen altmodisch, aber gerecht und fair, das können wir schon verstehen, oder? Was ist fair? Was ist fair? Das ist immer eine Frage des Maßstabs, des Blickwinkels. Ja? Beim Fußballspiel geht man hart an den Gegner. Ist das noch fair? Das ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Und der Schiedsrichter kann mal so oder kann so entscheiden. Ja? Und die Behandlung eines Menschen, ob sie fair oder unfair ist, hängt davon ab, von welcher Seite ich es betrachte. So wie beim Fußballspiel. Wenn meine Mannschaft unfair spielt, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn die anderen unfair spielen, dann ist es wohl so, dass ich mich aufrege und pfeife. Ja? Drum, in einer Beziehung, und das ist eine Zweierbeziehung oder eine wechselseitige Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ist es wichtig, dass es einen Bezugspunkt außerhalb dieser Zweien gibt. Weil wenn der Chef meint, das ist fair, und der Dienstnehmer meint, das ist nicht fair, wer hat recht? Es gibt, und das ist das Tolle in diesem ganzen, in dem, was die Bibel uns jetzt sagt, es gibt etwas außerhalb, es gibt jemand außerhalb, auf den ich schauen kann. Und dieser könnte jetzt uns beiden, wenn wir in diesem Konflikt sind, sagen, was fair und unfair ist. Jeder muss sich auf Gott beziehen. Bedenke, dass auch du einen Herrn im Himmel hast. Und das gilt jetzt einmal in erster Linie, hier steht es, für die Chefs. Ihr lieben Chefs, bedenkt, dass ihr einen Herrn im Himmel habt. Es ist jemand über dir. Es ist jemand, dem du auch Rechenschaft ablegen musst. Es ist nicht egal, wie du mit deinen Untergebenen umgehst. Ungerechte Herren ordnen sich nicht dem Herrn im Himmel unter. Übrigens, weiß nicht, wie viele Chefs da sitzen jetzt. Ne? Nicht so viele, aber du kannst auch Vater sagen, zum Beispiel. Das betrifft dann vielleicht andere, aber du kannst das Wort, was ich hier für Herren sage, gilt auch für Väter. Oder fast alles, ja. Ungerechte Herren, ungerechte Väter ordnen sich auch ihrem Vater im Himmel nicht unter. Ungerechte Herren haben ein falsches Gottesbild. Ja, wenn ich der Meinung bin, dass Gott einer ist, der überall reinschlägt und dass der, ja, oder wenn ich der Meinung bin, dass Gott einer ist, der dem eh alles egal ist, so wird das mein Verhalten als Herr, als Chef auch prägen. Wenn ich aber weiß, dass Gott Liebe und Gerechtigkeit ist, dann wird es mein Verhalten zumindest in Frage stellen. Und gerechte Herren sollten loben, danken, Interesse zeigen und respektvoll sein. Und in der letzten Zeit hört man ja sehr viel so über Missbrauchsvorwürfe und Verhältnisse, die zwischen Vorgesetzten und Untergebenen passieren. Brauchen wir nur einen ORF schauen jetzt momentan, ja? Also, ich glaube, dass eines der Grundprinzipien sein sollte für Chefs, dass sie respektvoll und auch mit der nötigen positiven Distanz, nicht von oben herab, sondern so, ja, von zu ihren Untergebenen sind. Weil es ist, geht so schnell, dass da Dinge passieren, die nicht gut sind, sagen wir es einfach mal so. Also, so viel zu den Dienstgebern. Ich weiß, es sind nicht so viele da. Ich tue mir auch ein bisschen schwer, weil ich selbst mal einer war. Und es sitzt sogar jemand da, der das euch berichten kann, wie weit ich da überhaupt in dieser Richtung mich immer richtig verhalten habe. Aber das ist das biblische Prinzip. Ja? Das biblische Prinzip ist, dass wir als Herren immer wissen müssen, dass ein Herr über uns ist. Jetzt kommen wir zu den Untergebenen und das ist die Frage, wie dienen wir? Dienen. Es geht um Dienen und Dienen ist nichts Negatives. Es ist keine entwürdigende Sache, sondern es ist etwas ganz, ganz Gutes, Gewolltes und Gottgesegnetes. Das werden wir gleich sehen. In diesem Text steht, jetzt lese ich aber die Elberfelder, weil das gefällt mir, ihr Sklaven dient den Herren nicht mit Augendienerei. Ein komisches Wort. Ja? Aber ich finde es gut. Was ist das? Das sagt ja das Wort selber schon. Immer dann, wenn der Chef zuschaut, bin ich fleißig. Aber wenn er nicht hinschaut, bin ich es eher nicht. Ja? Oder? Der Boss oder sonst wer. Es kann ja auch andere sein, von denen ich mich sehr fleißig darstelle. Die sollen sehen, wie viel ich mache, wie schwer ich schöpfe. Dann wird geschöpft. Und dann, wenn man wieder wegschaut oder wenn niemand da ist, dann schaue ich das Handy oder dann mache ich Privattelefonate oder was immer. Ja? Wir können nicht immer hundertprozentig immer nur an die Arbeit denken, das ist schon klar. Aber die Augendienerei ist ein Problem, das ich ganz grundlegend unter uns auch sehe. Und alles, was ich auch jetzt über menschliche Dienstverhältnisse sage, können wir auch auf die Gemeinde übertragen. Weil auch da dienen wir. Und die Frage ist, ob wir nicht oft, auch in der Gemeinde, dann, wenn wir gesehen werden, sind wir anders, als dann, wenn wir nicht gesehen werden. Denkt mal darüber nach, warum ist das so? Übrigens, ist es würdig für einen Christen sowas zu sagen? Es fällt uns klar ein, das ist nicht gut, ja, das ist was Schlechtes. Aber denkt mal nach, was ist es, wenn ich so eine Einstellung habe? Es ist Diebstahl. Es ist Diebstahl der Arbeitszeit meines Chefs. Ja? Wenn ich nur dann, wenn er herschaut, was tue und sonst nicht. Es ist unehrlich, es ist Diebstahl. Es ist Lüge. Ich sage, ich mache so viel und wirklich tue ich nicht. Das sind alles Dinge, die Gott nicht gefallen, das wissen wir. Das ist 10 Gebote. Aber dass es auch Gotteslästerung ist, ist mir erst bewusst geworden, wenn ich da gelesen habe, wir dienen dem Herrn und der sieht uns ja. Und wenn ich dann so tue, als ob Gott mich nicht sieht, dann sage ich, du, Alter im Himmel, das geht dir eh nichts an, so ungefähr. Ich sage es jetzt einfach gotteslästerlich. Gott lässt sich nicht so behandeln. Ja? Gott sieht es auch. Und Gott ist nicht einer, dem man hintergehen kann. Er weiß alles, alles, was in deinem und meinem Herzen vorgeht und was ich tue im Heimlichen und im Öffentlichen. Darum ist es nicht so wichtig, wie die anderen mich sehen. Es ist wichtig, wie Gott mich und dich sieht. Bist du ehrlich? Ja, es ist hart, aber es ist für mich hart, ja? Ehrlich und herzlich. Euer Dienst sei mit Einfalt, sagt die Elberfelder, und du arbeitet von Herzen. Neue Genfer Übersetzung sagt, ihr sollt von Herzen arbeiten, wir sollten mit Freude arbeiten. Beispiel, Wenn du zum Supermarkt zur Kasse kommst und die Kassierin ist freundlich, ist es doch ganz was anderes, als wenn du dort einen Muffel sitzen hast, der macht die ganz gleichen Sachen, nimmt dir auch nicht mehr Geld ab. Ja? Aber es ist einfach unerfreulich, wenn die mit so einem Gesicht dort sitzt, dass du das Gefühl hast, die hat heute überhaupt nicht schlafen können in der Nacht oder was immer. Ja? Also, oder ein anderes, wenn ich da hereinkomme und es begrüßt mich jemand freundlich. Danke. Danke. Du hast mich heute freundlich begrüßt, Marina. Dann ist es was anderes, als wenn ich da hier so mich unwohl fühle, weil die Leute nicht freundlich, positiv sind. Und so soll es auch bei der Arbeit sein. Wenn du deine Arbeit mit Missmut, mit leidend, ja, mit machst, dann hat keiner Freude damit. Du selber aber auch nicht. Und die Frage ist, ob es Gott Freude macht. Dienen wir mit Freude oder leidend? Und das gilt auch wieder für die Gemeinde. Wenn ich irgendwas für die Gemeinde tue, bin ich dabei. Komme ich mir dabei leidend vor? Oh, schon wieder. Schon wieder soll ich putzen. Oder was immer. Schon wieder soll ich mich aufmachen und dorthin gehen. Auch das ist ein Dienst übrigens. Ja? Auch das ist ein Dienst, wenn man sich aufmacht und in die Gemeinschaft geht. Freude oder leidend? Ich habe den Eindruck, dass heutzutage manche Medien, und dazu zähle ich Ö3, wirklich den Eindruck vermitteln, dass die Woche nur daraus besteht, dass man am Montag schon sich darauf freut, dass am Freitag wieder vorbei ist. Ja? Alles, was dazwischen ist, ist lästig. Das braucht man nicht. Aber wir müssen es halt tun. Ich werde euch nachher fragen, warum wir es tun müssen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen, aber sehr umstrittenen Abschnitt. Der Paulus sagt, ihr arbeitet nun, ihr wisst, dass ihr, ich lasse jetzt was aus, einen Lohn empfangen werdet. Einen gerechten Lohn? Und das ist die große Frage. Der schreibt der Sklaven. Hatten Sklaven eine Lohngerechtigkeit? Konnte ein Sklave damit, hat er einen Kollektivvertrag gehabt? Nein. Sklaven hatten keinen Anspruch auf Lohn. Aber Paulus hat gesagt, sie sollen, die Herren sollen sie gerecht und gut behandeln und fair behandeln. Ja? Also, aber sie hatten keinen Anspruch auf Lohn, aber sie sollten Gerechtigkeit bekommen. Und diese Gerechtigkeit hat sich hauptsächlich, vielleicht in den Dingen, die ich vorhin auch gesagt habe, Lob und Anerkennung und so weiter, gerechte Behandlung und nicht geschlagen werden und so weiter ausdrücken. Sie waren Teil der Familie, wenn es positiv war. Damals. Heute ist es anders. Und es ist auch gut so, es gibt keine Sklaven mehr. Und es ist gut so, dass es Kollektivverträge und Gewerkschaften und Arbeiterkammer und so weiter gibt. Aber meine Frage ist immer, ist es gerecht? Ist die Entlohnung gerecht eigentlich? Gibt es eine Lohngerechtigkeit für Tagelöhner? Jetzt gehen wir wieder in biblische Zeiten. Ihr kennt dieses Gleichnis von den Tagelöhnern im Weinberg. Jesus erzählt es und sagt, da gibt es einen Weinberg, der Weinbauer, der Herr des Weinberges möchte, dass die Weintrauben geerntet werden, holt sich die Leute in der Früh, sagt, für einen Denar könnt ihr arbeiten. Am Mittag merkt er, das brauchen wir noch mehr, holt sich wieder Leute und sagt, kommt in meinen Weingarten und dann holt er sich am Schluss auch noch welche, die ganz nur mal eine Stunde arbeiten, damit es endlich fertig wird. Und dann belohnt er alle mit einem Denar. Und das, finde ich, ist ungerecht, oder? Aus heutiger Sicht schon. Nur der Herr des Weinberges hat es so mit den Einzelnen ausgemacht. Ich bin schon dafür, dass es eine Gerechtigkeit gibt und Fairness in der Entlohnung, aber ich bin mir bewusst, es gibt keine wirkliche absolute Gerechtigkeit, weil jeder verschiedene Fähigkeiten hat. Jeder ist unterschiedlich schnell. Der eine arbeitet schnell und gut, der andere arbeitet langsam und gut und mancher arbeitet langsam und gar nicht. Aber die ersten zwei kann man auseinanderhalten, kann man nicht vergleichen miteinander. Beide bemühen sich, beide machen es. Also ich wäre ja dafür, dass man jeden so entlohnt, wie er es seinem Potenzial entsprechen würde. Ist nicht durchführbar, ist mir völlig klar. Aber in der Erziehung, auch im Verhältnis in der Gemeinde, sollten wir darüber nachdenken, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren. Es geht nicht, dass jeder gleich leistet. Ja, wenn ich durch einen Unfall oder durch eine Krankheit an einem Arm nicht mehr arbeiten kann und nur mehr mit dem zweiten Arm arbeiten kann, kann ich nur mehr halb so viel machen, wenn es um körperliche Arbeit geht. Aber ich bemühe mich trotzdem. Und das müssen wir auch sehen, dass Menschen, die Handicaps haben, und damit meine ich jetzt nicht nur körperliche, aber trotzdem mitdienen, anders, andere Leistung bringen als solche, die in vollen, mit allen Kräften dastehen. Also das ist jetzt ein Thema der Lohngerechtigkeit und das Wichtigste ist, die Schlagzeile gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist meiner Meinung nach nicht gerecht, ja, aber das habe ich jetzt eh ausgebreitet. Das Wichtigste ist, dass wir sehen, dass wir einen Lohn beim Herrn haben. Das ist der Vers, der dazwischen steht, Vers 25. Ihr habt euren Lohn, eine Vergeltung bei Gott. Wir haben einen Lohn beim Herrn. Und das ist, glaube ich, wichtig. Es soll uns nicht der Trost sein. Es soll nicht Ungerechtigkeiten wegwischen, das ist mir schon klar. Aber es sollte für uns wichtig sein. Und wir sollten wegkommen von dem Vergleichen. Was kriegt der andere? Wie viel wird der gelobt? Wie viel hat der verdient? Und so weiter. Sondern wir sollten jeder für sich auf das schauen, was Gott uns gibt. Das wäre die Hilfe, von diesem Vergleichen wegzukommen. Das Entscheidende ist, dass wir nämlich nicht, jeder, nicht für den Herrn, für den Chef, für die Firma, für den Staat, für die Gemeinde, für irgendjemand anderen arbeitet, sondern alles für Gott tut. Das ist eine ganz andere Blickrichtung. Ich weiß, das ist sehr schwierig, ja? Aber das ist das, worauf es eigentlich hinausgeht. Alles, was ihr tut, im Wort, im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Auch aus dem Kolosserbrief. Das ist eigentlich die richtige Einstellung zur Arbeit, zum Dienen. Und jetzt versuche ich das irgendwie zusammenzufassen. Vorher noch eine Frage. Warum gehst du arbeiten? Warum gehst du arbeiten? Bitte?
Und meine tägliche Brot.
Genau, ja. Damit du dein tägliches Brot hast, damit du die Wohnung leisten kannst, damit du was zum Heizen hast, damit die Kinder was haben, die Enkelkinder, ja, macht alles für das ganz Normale, was wir alle brauchen. Damit wir auch Freizeit haben, damit wir uns was leisten können und so weiter. Wisst ihr, was Jesus zu solchen Menschen sagt? Das wird dich jetzt beleidigen. Ihr Heiden. Schaut, das steht da. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr sollt nicht besorgt sein, indem er sagt, was wollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach all diesen trachten die Nationen, die Heiden. Das ist heidnisch. Das ist zu wenig. Das machen die Heiden auch. Du sollst nicht dafür arbeiten, dass du genug zu essen hast. Das heißt zwar in der Bibel, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, das stimmt auch, ja, natürlich, aber es ist nicht unsere Motivation zu arbeiten, damit wir genug zu essen haben. Unsere Motivation steht nämlich dann weiter, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt. Es ist herausfordernd. Ja? Es geht nicht um die, dass wir alles schaffen müssen, sondern es geht darum, worauf wir ausgerichtet sind. Was ist unsere Motivation? Was ist unsere Einstellung? Und damit komme ich jetzt zum Versuch einer biblischen Sicht der Arbeit. Ich habe echt versucht geschrieben. Warum Versuch? Weil ich selbst lernen, der noch immer bin. Ich bin zwar jetzt in Pension, aber ich denke, man kann das auch auf Dinge, die man nicht in bezahlter Arbeit macht, übertragen. Und weil ich weiß, dass ich eine gewisse Schlagseite habe, weil ich von einer Seite komme. Ich war selbst Dienstgeber, ja. Und jetzt bin ich sehr bereit, wenn dann jemand anderer, der sein Leben lang Dienstnehmer war, aufsteht und sagt, klar, pass auf, aber ich habe dir das noch dazu zu sagen. Also wir können, das ist ein Dialog, ja, wir können in der Bibelstunde weitermachen übrigens, nächsten Dienstag. Nächsten Dienstag geht es in der Bibelstunde auch um das. Herzliche Einladung. Versuch einer biblischen Sicht der Arbeit. Arbeit hat Würde und Segen. Arbeit ist kein Fluch, sondern es ist würdig und segensvoll. Weil als Gott die Welt geschaffen hat, setzte er den Menschen in einen Garten und dieser Garten war zu bebauen und zu bewahren. Das war die Aufgabe, die Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Wir sollen diese Welt bebauen und pflegen und bewahren. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt müssen öfters im Garten, ich durfte nicht, musste öfters im Garten arbeiten. Das ist nicht immer leicht. Da kriegt man Kreuzweh. Da muss man was tun. Da schwitzt man. Und der Adam hat den Job gehabt, den Garten Eden zu bebauen. Ich glaube, dass Arbeit ein Teil der Schöpfung ist. Und wenn du heute Arbeit nur als Last empfindest, dann hast du falsche Einstellung. Arbeit hängt mit der Würde des Menschen zusammen. Er ist nämlich ein Mitarbeiter Gottes. Und er darf mitgestalten, mitpflegen, mitbewahren und alles Mögliche mit Gott machen. Also es ist eine große Würde, arbeiten zu dürfen. Und wir müssen Menschen, die keine Arbeit haben, auch in der Hinsicht verstehen und ihnen helfen. Ja? Das ist jetzt das Erste, die Würde und der Segen der Arbeit. Es ist leider nicht so dabei geblieben, dass die Arbeit so leicht war immer, weil durch den Sündenfall, weil du auf deine Frau gehört hast und die von der verbotenen Frucht gegessen hast, sagt Gott zu Adam, soll der Ackerboden verflucht sein. Nicht die Arbeit ist verflucht, sondern der Ackerboden. Und deshalb musst du dich bemühen, deshalb hast du Kreuzweh beim Umstechen oder deshalb hast du Schmerzen bei dem und dem, deshalb fällst du nicht so leicht, deshalb ärgerst du dich mit dem Chef und so weiter. Das ist der Fluch, aber das ist nicht die Arbeit verflucht, sondern unser ganzes System, unser Leben. Wir haben uns von Gott entfernt, wir sind in Sünde gefallen und deshalb ist dieser Fluch gekommen. Aber die Bibel sagt, er gibt ein klares Ja zur Arbeit und auch ein Nein zur Untätigkeit. Lest einmal, was in Sprüche 6 steht. Da gibt es, Salomo schreibt, schau auf die Ameise. Das ist eine herrliche Sache. Sprüche 6, das müsstest du mal lesen, 6 bis 8. Nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Fauler. Also es gibt wirklich ganz klare Aussagen in der Bibel, dass Arbeit was Positives ist. Und das auch eine Verpflichtung ist. Und dass Faulheit nicht gut geheißen wird. Aber es gibt auch falsche Einstellungen zur Arbeit. Ich glaube, also drei fallen mir jetzt ein, oder drei habe ich gefunden. Die eine ist die Unterbewertung. Die ist bei uns eher nicht. Aber es hat über Jahrhunderte in den besseren Kreisen dazu gezählt, so hat es geheißen, dass Arbeit nur was für die Primitiven, für die Armen, für die Unteren und für die Dummen ist. Ja? Weil die besseren Leute lassen sich bedienen und arbeiten nicht. Und das können wir auch heute noch in vielen Ländern sehen. Das ist aber nicht mehr, bei uns, glaube ich, ist das kein Thema. Bei uns ist es eher ein anderes Problem. Also die Unterbewertung, dass Arbeit für freie und hochstehende Menschen unwürdig erscheint, das ist, glaube ich, bei uns weniger. Aber die falschen Rangabstufungen, die gibt es sehr wohl. Es gibt wertvolle und unwichtige Arbeiten. Es gibt geistliche und ungeistliche Arbeiten. Es gibt Haushaltsarbeit und bezahlten Job. Ich habe jetzt nur ein paar so Dinge aufgeführt. Wisst ihr, ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt hier, aber ich bin früher, wenn ich in meine Arbeit, da war ich Dienstnehmer, ins Spital nach Leoben gegangen bin, immer bei der Unterführung durch, weil der Parkplatz war drüben und ich bin unter der Eisenbahn durch und dort hat meistens in der Früh ein Straßenkehrer gearbeitet. Und ich habe mich dann einmal gefragt, wer macht jetzt mehr für die Gesellschaft in Leoben? Ja? Der Straßenkehrer, der unseren Dreck wegräumt, oder ich, der ich als Doktor ins Spital gehe und dort vielleicht irgendwas. Wer macht mehr für die Gesellschaft, die es alle merken in Leoben? Und ich habe gesagt, eigentlich ist der Straßenkehrer genauso wichtig. Und es gilt auch hier. Wer macht mehr für unsere Gemeinde? Der da vorne steht jetzt, so wie ich, oder der draußen das Essen hergerichtet hat, oder die. Oder das Klo geputzt hat. Ist heiß, oder was? Eine Wespe, also. Ja, gibt es einen Wespenjäger, bräuchte man. Aber die kann sich gut verstecken irgendwo. Sag ich schon. Wer macht mehr? Gut. Wer macht mehr? Frage ich euch. Wer macht mehr in der Gemeinde? Hören wir auf zu vergleichen. Machen wir keine Unterschiede. Machen wir keine Abstufungen. Wer macht mehr? Der die Leitung macht, ist das wirklich die Karriere in der Gemeinde? So. Ist die Aufregung vorbei? Ja. Okay. Eine Wespe hat das Zeitliche gesegnet. Wer ist höher, der Herr oder der Diener? Hat Jesus die Jünger gefragt. Wer ist höher? Und dann sagt er, ich bin unter euch und ich habe euch gedient. Text heißt genau, wer ist denn höher gestellt? Der am Tisch sitzt oder der ihn bedient? Der am Tisch ist. Ja. Ich aber bin unter euch als der dient. Das hat Jesus am Schluss, bevor wir beim letzten Abendmahl gedient hat, gesagt. So, das war jetzt die falsche Rangabstufungen. Ich hoffe, wir schaffen das noch alles. Ja, die Überbewertung werden wir auch noch anschauen. Die Überbewertung ist heute ein sehr, sehr gefährliche Sache. Wir bewerten unsere Arbeit zu sehr. Arbeit wird zum Selbstzweck, zum Götzen. Und wenn es um irgendwas, was die Arbeit betrifft, dann ist das an erster Stelle. Dann kommt vielleicht irgendwann einmal die Familie, ja, und dann kommt irgendwann mal die Gemeinde. Wo steht Gott eigentlich? Die Arbeit kann und wird zum Götzen, wenn wir uns auch über die Arbeit definieren. Mir hat mal jemand gesagt, als er in Pension gegangen ist, nun bin ich in Bedeutungslosigkeit gesunken. Traurig, wenn jemand diese Einstellung hat. Ich bin nur über uns meine Arbeit definiert. Nein, du bist definiert, weil du eine Person bist, und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du das, ist das noch ganz was anderes. Ja? Wir dürfen uns nicht über unsere Arbeit definieren und auch nicht die Arbeit zum Götzen werden lassen. Und das gilt auch für geistliche Sachen. Bitte, ich möchte es immer wieder betonen. Ich kenne Menschen, die Unglaubliches im Dienst für andere leisten. Wirklich. Oder auch im Sozialen, die sich engagieren, die wirklich so viel machen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass dieses Dienen einem Selbstzweck dient. Ich sage es einfach mal so. Prüfen wir uns da auch. Ein gutes Beispiel, um das nachzuprüfen, ist auch, dass die beiden Schwestern, Martha und Maria, die Schwestern des Lazarus anzuschauen, wie die sich vor Jesus verhalten haben. Geht heute nicht, aber das ist eine Lieblingsbibelstelle von mir im Johannes-Evangelium. Schaut euch das mal an, wie sich die zwei verhalten haben und auch was die Martha über die Maria sagt und was Jesus der Martha dann zu sagen hat. Also Überbewertung der Arbeit, Martha, das ist nicht das Wichtigste, dass du alles dienst und so weiter. Maria hat das Bessere gewählt. Sie sitzt zu Füßen Jesu. Ja, und jetzt die Zusammenfassung. Jede Arbeit ist Dienst am Herrn Jesus Christus. Das sollte eigentlich unsere Arbeitsethik sein. Und das gilt jetzt nicht nur im Berufsleben, das gilt auch in der Gemeinde und das gilt auch, wenn ich im Garten arbeite. Ja, wenn ich irgendwas mache. Jede Arbeit sollte und ist Dienst am Herrn. Und jetzt kommt eine andere Dimension. Ich arbeite, ich diene aus Dankbarkeit, weil ich ein befreiter Sklave bin. Gott hat mich aus der Knechtschaft von Schuld und Sünde befreit. Ich bin nicht mehr Sklave der Sünde. Gott gibt mir Kraft, dass ich auch Sünde überwinden kann. Und er hat mir die Schuld abgenommen am Kreuz. Und deshalb bin ich dankbar. Deshalb kann ich einfach gerne meinen Dienst tun. Dankbar und gerne, mit Freude. Und ich diene aus Liebe zum Herrn. Und wenn mir das jetzt vorstelle, wenn ich Gott meine Liebe zeigen will und ich kann das durch irgendeinen Dienst tun, was ist, wenn ich Menschen die Haare schneide und ich dabei sehe, ich kann das auch zur Ehre des Herrn tun? Ich glaube, man kann fast jeden Beruf kann man auch als Dienst für den Herrn sehen. Es gibt, glaube ich, nur eine Sache, die man nicht für den Herrn tun kann. Also alles, was mit Verbrechen zu tun hat, weiter, das ist dann kein Dienst am Herrn, das ist schon klar, auch Prostitution nicht. Aber alles andere, selbst die Soldaten, die zu Jesus gekommen sind, hat Gott, Jesus gesagt, nicht, ihr sollt jetzt aufhören, ihr dürft keine Soldaten mehr sein, sondern sie sollen dem Herrn dienen und sich mit ihrem Sold begnügen. Interessant, was er sagt. Wir dienen aus Liebe zum Herrn. Und jetzt kommt die nächste Frage, die praktische Frage. Wir dienen aus Liebe zu den Geschwistern. Und wir dienen aus Liebe zu den Menschen. Und wenn du jetzt an irgendetwas denkst, was ein Job ist für dich, ja, versuch einmal, das auch von der Seite zu sehen. Wenn du dein Werkstück produzierst, ich weiß nicht, du machst jetzt immer noch Präzisionswerkteile, ja? Das machst du in Präzision aus Liebe zum Herrn. Und das ist was anderes. Ja? Und wenn du in der Schule bist und Kinder unterrichtest, oder wenn du auch wenn du selber lernen tust und etwas studierst oder irgendwas, mach es aus Liebe. Das ist eine ganz andere Richtung. Ich versuche es immer noch, gelingt mir manchmal. Und ich wünsche euch, dass wir das gemeinsam, ich wünsche uns, dass wir das gemeinsam zunehmend umsetzen können. Amen.